Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr auch schon mal in der Bibel gelesen und dann hinterher festgestellt, der Vers gerade, warum steht der da eigentlich so? Das ist so fast wie belanglos. Und ob der jetzt steht oder nicht, macht vielleicht gar keinen großen Unterschied. Oder vielleicht gibt es auch einen Vers, der steht da und der sagt einem nichts, der spricht einen einfach nicht an. Und man weiß gar nicht, was soll das jetzt mit mir? Was macht das mit mir? Und manchmal passiert mir das dann aber auch, dass ich dann darüber nachdenke und plötzlich spricht er doch sehr viel zu mir und ich kann doch eine ganze Menge aus diesem einen Vers herausnehmen, was ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Und so war das auch einmal mit dem Epheserbrief. Ich habe angefangen, den Epheserbrief zu lesen, ist übrigens ein ganz toller Brief. Und dann bin ich gleich über den Anfang gestolpert. Da steht nämlich, Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und so weiter. Und das überliest man ja ganz schnell. Man möchte ja zu den wichtigen Dingen kommen. Ne? Man möchte wissen, was denn jetzt dieser Apostel Paulus schreibt, was er den Ephesern mitgeben möchte. Manchmal sind da solche Floskeln wie mit freundlichen Grüßen oder sowas, ne? Oder sehr geehrte Damen und Herren, dann denke ich auch, okay, der Briefanfang, okay, Paulus sagt, wer er ist. Okay, schnell weiter zu den wesentlichen Dingen. Aber ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt. Ich glaube nicht, dass Paulus einfach nur irgendwie belangloses Zeug den Ephesern geschrieben hat, sondern dass er wirklich auch etwas mitteilen wollte. Diese Briefanrede, diese Selbstvorstellung, die hat einen Zweck. Und ich glaube, dass der Ton die Musik macht. Also so wie man spricht oder so wie man schreibt, das hat Auswirkungen. Ich kann zu einer Person sagen, jetzt pass mal auf, du Bengel, ne? Bring bitte den Teller weg. Oder ich kann sagen, hallo mein Junge, wärst du bitte so freundlich und würdest den Teller wegbringen. In der Sache ist es genau das Gleiche. Ne? Da ist irgendjemand, der was tun soll, aber ist trotzdem nicht dasselbe, weil die ganze Atmosphäre etwas ganz anderes ist. Und ich glaube auch, dass Paulus hier ganz bewusst diese Worte genutzt hat. Er hat sich was dabei gedacht und wollte damit den Ephesern etwas mitteilen. Und ich gehe mit euch mal gemeinsam dem auf den Grund. Also, ist gar nicht so lang, den könnt ihr bestimmt schon auswendig, die paar Worte. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Zuerst ist da Paulus, das ist der Name. So heißt dieser Mensch, der den Brief geschrieben hat. Aber ein Name, das ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben, sondern da steckt ja eine Person, eine Persönlichkeit dahinter. Da steckt eine Geschichte dahinter. Der Paulus, der da den Brief schreibt, der hat viele Jahre schon verbracht auf dieser Erde. Der hat schon jede Menge erlebt, hat jede Menge hinter sich gebracht. Wer ist denn eigentlich dieser Paulus? Ich versuche den mal in paar ganz kurzen Worten uns nahe zu bringen. Paulus war ein sogenannter Diaspora-Jude, das bedeutet, er war ein Ausländer. Er lebte nicht in Israel, sondern woanders. Er wächst also in Tarsus auf, in zwei Kulturen. Er wächst einerseits in der jüdischen Kultur auf, was er mitbekommen hat von seinem Elternhaus, und gleichzeitig auch in der griechischen Kultur. Das ist seine Umgebung, in der er zu Hause ist. Er ist also hin und her gerissen zwischen diesen Kulturen, auch zwischen diesen Religionen. Auf der einen Seite der eine Gott der Tora und auf der anderen Seite die vielen Götter des Pantheons. Die Römer haben ja quasi das religiöse Verständnis von den Griechen übernommen. Und gleichzeitig ist der Paulus auch ein sogenannter, wie soll ich das sagen, Elite-Jude. Er ist ein sehr gebildeter Mensch. Er ist Pharisäer und Schriftgelehrter, und so jemand wie Paulus, so ein Mensch wie Paulus, da war es üblich, dass die sogar das Alte Testament auswendig kannten, zumindest zum größten Teil. Er war kein Namensjude, sondern er war mit ganzem Eifer bei der Sache. Das, was er angepackt hat, das hat er auch zu Ende gebracht und das hat er mit Überzeugung gemacht. Er hat nichts so nebenbei gemacht. Er hatte den besten Lehrer der damaligen Zeit, das war der Gamaliel, der war über alle Grenzen hinaus bekannt. Und wer etwas werden wollte im Judentum, der musste zu diesem Lehrer gehen. Und Paulus hat sich ausgezeichnet, dass er eifriger war als alle seine Studienkollegen. Also da war dieser Elite-Lehrer, der nur die besten Schüler hatte, und Paulus hat da noch herausgeragt. Er war eifriger und hat die erlernte Theorie in der Praxis umgesetzt. Und so jemand bleibt natürlich nicht verborgen, selbst wenn er irgendwo im Ausland ist, in Tarsus und nicht in Jerusalem. So jemand fällt auf. Und das fällt dann auch der religiösen Leitung von Israel auf. Und man beauftragt Paulus in einem relativ jungen Alter. Wie alt, weiß ich nicht ganz genau. Aber alles unterhalb von 40 war damals noch Jugend. Also bei den Gelehrten erst danach war man dann auch jemand, der was sagen durfte und auch was umsetzen durfte. Und da wurde mit wichtigen Aufgaben beauftragt. Ein auffälliger, begabter, weiser, kluger Mann, verantwortungsbewusst, alles solche Attribute, die auf Paulus zutreffen. Und seine Aufgabe war: Paulus, es gibt eine Gefahr für das Judentum und du bist derjenige, der diese Gefahr abwenden muss. Du bist dafür verantwortlich, dass diese, die sich da Christen nennen oder Christus nachfolgen oder wie auch immer die das genannt haben, dass die nicht zum Erfolg kommen, sondern du musst, unsere Religion musst du schützen. Und da sind alle Mittel und Wege recht. Und dieser Auftrag spiegelt auch die innere Überzeugung von Paulus wider. Das war ja genau das, was er wollte. Er wollte Gott dienen. Er wollte, dass das Alte Testament lebt, dass es nicht nur irgendwie dass es existiert, sondern dass es in den Herzen und der Menschen da ist. Und er hat das auch als Gefahr gesehen, das, was diese sogenannten Christen da gemacht haben. Die haben seinen Glauben angegriffen. Und der Paulus, der hat Ausdauer, er ist konsequent, er ist temperamentvoll. Und das eine Geschichte davon sehen wir dann in der Apostelgeschichte bei Stephanus. Paulus selbst macht sich nicht die Hände schmutzig, aber er steht dabei, während der Stephanus gesteinigt wird. Und etwas später ist er dann auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen, um seine Religion zu schützen. Das ist Paulus. Ich bin nicht Paulus, ich bin Matthias. Da sind auch ein paar Buchstaben hintereinander, aber da steckt auch eine Geschichte hinter. Und selbst jetzt hier nach dem, was bei den Juden Jugend hieß, bin ich da jetzt auch schon ausgewachsen. Also wer bin ich? Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Die meisten kennen mich hier. Ich habe 4 Geschwister, sind alle auch schon erwachsen. Genau, alle schon groß. Selbst meine kleinen Geschwister. Ich weiß noch, wie die so klein waren und, ne, und Fläschchen gegeben. Und jetzt sind sie erwachsen, verheiratet, haben Kinder, haben fertig studiert. Nur ich bin jung geblieben. Ne? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Die Bibel war mein täglicher Begleiter. Der Gottesdienst am Sonntag gehörte dazu, wie auch Montag bis Freitag die Schule. Das war, stand nie zur Diskussion. Das war Teil meines Lebens. Und ich habe mich darauf auch gefreut. Meine ganze Familie war auch in der Gemeinde. Und meine besten Freunde waren auch in der Gemeinde. Ich habe mich gefreut, wenn ich Teil der Gemeinde sein konnte. Und das war nicht nur am Sonntag so. Wir haben uns auch unter der Woche getroffen. Am Freitag hatten wir dann abends die Jungscha, am Samstag hatten wir Teestube, nachmittags und abends dann die Jugend. Mittwoch hatten wir Gebetsstunde, am Montag hatten wir den Chor. Und überall, wo ich dabei sein konnte, war ich dabei. Ich habe Gemeinde gelebt und ich habe das sehr genossen. Als ich da ein bisschen älter geworden bin, habe ich auch überall mitgearbeitet. Sehr gerne natürlich im Lobpreisteam, habe da Keyboard gespielt und später Schlagzeug. Und das war immer mein Leben und ist es bis heute. Ich genieße Gemeinde, ich mag das. Und ich mag es auch nicht nur zu sitzen und zuzuhören, sondern ich mag es auch mitzugestalten, aktiv zu sein, mit den Menschen zu reden, Leute kennenzulernen. Und so Gemeinde wirklich zu leben und nicht nur als ein Gebäude zu haben, wo man hinkommt und dann hinterher wieder geht. Das soll ein Teil meines Lebens sein. Von meiner Art her bin ich eher still und zurückhaltend. Ich falle nicht mit der Tür ins Haus. Manchmal passiert es auch, wenn ich in einer unbekannten Umgebung bin, dass ich gar nicht beobachtet oder bemerkt werde. Es gibt so andere, die haben so ein Charisma, da geht die Tür auf und da fängt die Sonne an zu strahlen, weil diese Person reinkommt. Das bin ich nicht. Aber das ist gar nicht schlimm. Meine Mitschüler haben über mich gesagt, stille Wasser sind tief. Es gab so eine Abiturzeitung, die wir hatten, und da mussten wir dann über Mitschüler dann schreiben, was zu dem passt, und das haben die dann zu mir geschrieben. Ja, die haben irgendwas gemerkt. Die wussten, ich bin nicht nur still, sondern ich habe auch Tiefe. Man kann auch über bestimmte Dinge mit mir reden. Ich bin nicht oberflächlich. Das mag ich auch nicht. Das ist auch so eine kleine Schwierigkeit bei mir, wenn ich Leute nicht so gut kenne, da komme ich nicht so leicht ins Gespräch. Dieses ganze oberflächlich über das Wettergerede, das liegt mir nicht so. Ich möchte gleich an das Eingemachte, aber dann weiß ich ganz genau, mit den schwierigen Themen kann man ja nicht gleich anfangen. Da muss man erstmal sich vorsichtig vortasten. Genau. So bin ich. Ich bin keiner, der auf die Straße geht und dann evangelisiert, der sich irgendwie eine Kiste nimmt und dann die Menschen vollpredigt. Habe ich in der Schule auch nicht gemacht, aber in der Schule gab es einen Schülergebetskreis, da habe ich mitgearbeitet. Ja, und mein größtes Hobby habe ich nicht zum Beruf gemacht, sondern das ist immer noch mein Hobby, und das ist die Musik. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich kann mich damit den ganzen Tag beschäftigen. Das wird mir niemals langweilig. Und wenn dann noch Musik in der Gemeinde zur Ehre Gottes gemacht wird, dann ist das für mich der absolute Höhepunkt. Und eigentlich kann ich es kaum erwarten, einmal bei Jesus zu sein, in der Ewigkeit zu sein und dann gemeinsam mit all meinen Geschwistern, die ich kenne und die vor mir waren oder nach mir kommen, gemeinsam Gott anzubeten. Das muss der Hammer sein. Also, ja. Aber noch bin ich hier, noch müsst ihr mich hier ertragen. Genau. Mit meinen Geschwistern habe ich viel Musik gemacht. Einige wissen, ich habe auch mal eine CD aufgenommen und veröffentlicht. Dadurch bin ich nicht reich geworden, aber genau. So, das bin ich. Jetzt ist die Frage, wer bist du? Ihr müsst mir jetzt nicht antworten, das würde zu lange dauern. Aber eine Frage, die du dir selbst beantworten kannst, wer bist du eigentlich? Nicht nur dein Name, sondern was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Was macht dich aus? Was hat dich geprägt? Was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele? Wer bist du? Wenn du einen Brief schreibst und dein Name da steht, was wissen dann die Menschen über dich oder was sollen die Menschen über dich wissen? Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Durch den Willen Gottes. Der Paulus, der wurde berufen von Gott. Und die Berufung, die knüpft direkt an der Person an. Das ist nämlich Paulus, der ein Apostel ist, durch den Willen Gottes. Gott hat Paulus mit seiner Geschichte, mit allen seinen Hintergründen, mit all dem, was er mitbringt, was Gott ihm geschenkt hat an Gaben und Talenten, hat er berufen mit einem ganz bestimmten Ziel. Später spricht dann Paulus von sich als eine unzeitige Geburt. Damit meint er, dass er zu spät zu Jesus gefunden hat und zu spät den Dienst angefangen hat, den Gott eigentlich für ihn vorgesehen hat. Er beschreibt damit, dass er blind gewesen ist gegenüber Christus. Aber er weiß gleichzeitig auch, dass er schon von Geburt an, von Mutterleib an, von Gott berufen worden ist. Und Berufung ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch das Leben von Menschen finden lässt. Und die Spuren von Berufung sind eigentlich schon vor der eigentlichen Berufung da, weil Gott ja was in Menschen hineingelegt hat. Gott gibt Menschen Fähigkeiten, Gott gibt Menschen Talente, und die sind auch schon da, bevor die Berufung sichtbar wird. Manchmal ist das so, dass diese Gaben und Talente von den Menschen falsch eingesetzt werden, vielleicht sogar gegen den Willen Gottes, aber trotzdem kann man erkennen, dass da bestimmte Fähigkeiten da sind. Und Gott möchte aber nicht, dass wir den Menschen schaden oder dass wir unseren eigenen Nutzen haben von dem, was Gott uns gibt, sondern er möchte, dass das, was wir geschenkt bekommen haben von Gott, auch als Geschenk einsetzen für andere, damit wir andere beschenken können. Und diese Berufung von Gott durch den Willen Gottes, das soll immer das Fundament von dem sein, was wir tun. Das war bei Paulus so, Und er hat, trotz dass er ein brillanter Denker und ein großer Redner war, hat er sich nie darauf gestützt, sondern er hat sich darauf gestützt, dass sein Fundament Gott ist. Eine Berufung. Das sieht bei jedem Menschen anders aus. Wenn wir in die Bibel gucken, bei den Propheten im Alten Testament immer anders, bei Mose. Nicht jeder wird berufen an einem brennenden Dornbusch. Ich zum Beispiel nicht, wahrscheinlich hier keiner von uns. Oder dann die Propheten auf unterschiedliche Art und Weise. Und auch im Neuen Testament, wie Jesus seine Jünger beruft, jeden unterschiedlich, jeden auf eine andere Art und Weise. Und das erste Mal, dass ich in meinem Leben so ein Reden Gottes verspürt habe, war kurz bevor ich mich habe taufen lassen. Ich war ja von klein auf in der Gemeinde, ich kannte alles, ich war bei so vielen Taufen dabei und das war nichts Besonderes für mich. Und ich weiß noch, dass dann der Pastor gesagt hat, so in, weiß ich nicht, 4 oder 6 Wochen ist die nächste Taufe und wer sich taufen lassen möchte, muss ich natürlich melden und nächsten Sonntag ist dann der letzte Termin. Das habe ich gehört und genauso auch wieder vergessen. Aber am nächsten Sonntag bin ich morgens wach geworden und plötzlich hat mein Herz geklopft. Und in dem Moment wusste ich, ich muss heute zum Pastor gehen und mich für die Taufe anmelden. Das war so ein starkes Reden in mir, dass ich das mir nicht einbilden konnte, sondern dass Gott wirklich mich dazu gedrängt hat oder dahin gezogen hat, mich taufen zu lassen. Diese Entscheidung zu treffen, mein ganzes Leben Jesus zu übergeben und das vor den Menschen zu bezeugen, vor der sichtbaren und aber auch vor der unsichtbaren Welt. Ein wenig später war ich im Zivildienst und ich wollte das nicht irgendwo machen, nur um meine 13 Monate abzusitzen, sondern ich wollte was Sinnvolles machen und habe dann im Sozialwerk der Freien Christengemeinde Bremen gearbeitet. Und da habe ich zusammen mit 3 Pastoren gearbeitet, im Seelsorgebüro war so der Sekretär und habe da ganz viel mitbekommen. Ich wurde immer mitgenommen, jeden Tag gab es Andachten auf den Stationen. Ich kam da mit, hab dann Gitarre gespielt und irgendwann mal waren Lücken im Dienstplan und die Leute waren krank oder im Urlaub, ich weiß nicht mehr. Und dann wurde ich gefragt, Matthias, kannst du nicht mal eine Andacht übernehmen? Und so habe ich da angefangen, Andachten zu machen, ohne mir groß dabei was zu denken. Und es gab noch ein paar andere Situationen, die genau in diese gleiche Richtung gegangen sind. Und da habe ich darüber nachgedacht, habe ich überlegt, Mensch Matthias, willst du doch nicht Maschinenbau studieren, so wie du es geplant hast? Was machst du da bloß? Und hab gebetet. Und Gott hat das bestätigt durch Situationen und durch andere Menschen, die von meinem inneren Kampf nichts mitbekommen haben, sodass ich mich dazu entschieden habe, Theologie zu studieren. Und jetzt bin ich Pastor. Ein Weg, der schon vor ganz vielen Jahren angefangen hat, schon lange bevor ich überhaupt selbst daran gedacht habe oder daran gedacht hätte, Pastor zu werden. Das war in meiner Jugendzeit, war das nicht auf dem Schirm bei mir. Und jetzt kommt ihr. Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, ob Gott euch berufen hat oder zu was Gott euch berufen hat? Also ganz viele Menschen finden ja Paulus toll. Die sagen, ja, Paulus, das ist ein Mann Gottes, der wurde von Gott berufen und der hat auch tolle Sachen gemacht, aber ich bin ja nicht Paulus. Und weil ich nicht Paulus bin, muss ich das auch nicht tun. Aber dann schießt man übers Ziel hinaus und sagt, okay, weil ich nicht Paulus bin, muss ich gar nichts tun. Das stimmt ja auch nicht. Ich bin auch nicht Paulus, aber Gott hat mir einen anderen Auftrag gegeben. Gott hat mir den Auftrag gegeben, dass ich Matthias sein soll. Und dazu gehören bestimmte Dinge. Gott wird nicht jemand anders dann berufen, um dem dann meinen Auftrag zu geben, sondern jeder Mensch hat von Gott einen ganz spezifischen Auftrag. Und das dürft ihr auch für euch gerne entdecken. Nicht zurücklehnen, sondern Gott zu fragen, welche Art von Berufung hast du denn für mich, für mein Leben? Was hast du mit meinem Leben vor? Wie soll ich mit den Fähigkeiten und Talenten, die du mir geschenkt hast, den Menschen dienen? Wie kann ich ein Geschenk und ein Segen für andere sein? Dann sollen wir natürlich auch nicht höher von uns denken, als uns eigentlich zusteht. Wenn ich Pastor einer Gemeinde bin, hier in Clausthal-Zellerfeld oder Osterode, dann bin ich aber nicht unser Präses oder unser Regionalleiter. Das wäre unangemessen. Das wäre Hochmut. Das wäre nicht in Ordnung. Sondern zu wissen, okay, das ist mein Platz, an dem ich bin. Und an dem Platz, da bin ich auch zufrieden. Und an diesem Platz, den fülle ich auch aus mit all den Dingen, die Gott mir gegeben hat. Aber auf der anderen Seite soll ich auch nicht kleiner von mir denken, als Gott von mir denkt. Ich könnte auch sagen, okay, ich bin zufrieden damit, wenn ich jeden Sonntag dann die Blumen gieße. Das ist auch wichtig. Ich weiß gar nicht, sind das echte Blumen hier? Nee. Aber es ist wichtig, ich weiß das von mir zu Hause, wenn ich die Blumen mal ein paar Monate nicht gegossen habe, dann vertrocknen die. Deshalb halten nur ganz wenige Blumen bei mir zu Hause aus. Das ist auch ein wichtiger Dienst, aber wenn Gott meint, dass mein Dienst mehr ist als Blumengießen, dann soll ich das auch erkennen. Und so muss jeder für sich entdecken und herausfinden, was die Berufung ist. Du musst herausfinden und entdecken, was deine Berufung ist. Manchmal können Menschen dabei helfen, aber letztendlich geht es darum, dass jeder persönlich Ja dazu sagt, was Gott mit mir vorhat. Und da kannst du Gott auch fragen, kannst du beten. Was ist eigentlich dein Plan mit meinem Leben? Was ist eigentlich das Beste für mich? Was hast du dir eigentlich damals ausgedacht, vor Grundlegung der Welt, als du an mich gedacht hast? Was war dein Plan? Und Gott wird sich dazu stellen. Gott wird Wege öffnen, wird Türen öffnen, damit das passiert, dass du in deine Berufung hineinkommst. Das weiß ich ganz sicher. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Apostel, das ist ein Mensch mit einer Beauftragung. Das ist ein Bote, ein Gesandter. Was für einen Auftrag hat Paulus? Gut, zunächst wird Paulus in den Kreis der Apostel aufgenommen. Und ein Apostel ist jemand, der für eine ganz bestimmte Sache ausgewählt wird und bestimmt wird und die er auch erledigen muss. Und dadurch bekommt das Leben eine andere, eine neue Ausrichtung. Und der Auftrag, den Paulus da bekommt, das ist eine Sendung, also Paulus geht danach in die weite Welt. Und diese Entscheidung wurde getroffen einerseits durch intensives Gebet der gesamten Gemeindeverantwortlichen, aber auch durch Reden Gottes. Apostelgeschichte 5, Vers 28 ist so ein ganz entscheidender Vers. Nachdem es dem Heiligen Geist und uns gefallen hat. Also da kommt beides zusammen. Es reicht nicht, wenn ich sage, der Heilige Geist sagt, ich soll dies oder jenes tun. Es kommt auch, gehört auch dazu, dass die Bestätigung von den Menschen in der Gemeinde dazukommt. Und auf der anderen Seite genauso, wenn Menschen irgendwas sagen, du musst das und das tun, aber ich habe vom Heiligen Geist gar nicht die Freigabe, das auch zu tun, oder die innere Bestätigung, dann passt das auch nicht zusammen. Beides muss zusammengehören. Und der Paulus, der bekommt hier eine ganz neue Ausrichtung. Er wird vom Christenverfolger zum Gemeindegründer. Er wird Bibellehrer, er unterrichtet die Menschen. Ich meine, das hat er auch drauf gehabt. Das Alte Testament kannte er ja richtig gut. Von der öffentlichen Steinigung zu öffentlicher Evangelisation. Das ist die Wandlung von Paulus. In einem anderen Briefanfang nennt sich Paulus auch mal Sklave. Zum Beispiel, wenn er an die Römer schreibt. Und da habe ich mich gefragt, Paulus, was ist eigentlich los? Hier bei den Ephesern nennst du dich Apostel, woanders nennst du dich Sklave. Was bist du? Gibt ja eigentlich keine Gemeinsamkeiten, oder? Apostel und Sklave. Aber um ein wenig Licht da hineinzubringen, ein Sklave unterwirft seinen Willen seinem Herrn. Was der Chef sagt, das muss man tun. Das ist sozusagen, der Sklave ist nur das ausführende Organ des Herrn. Und auch wenn wir heutzutage keine Sklaven mehr hier haben, also zumindest offiziell gibt es keine Sklaven mehr, so kennen wir das doch, dass wir uns anderen Menschen unterordnen oder dass wir uns Gott unterordnen. Wir beten ja im Vater unser, das haben wir ja jetzt sehr gut mitbekommen in den letzten Wochen. Dein Wille geschehe im Himmel und auf der Erde. Also nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich ordne mich dem Willen Gottes unter. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist auch das, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und so ist es auch bei einem Apostel. Der Apostel hat einen Auftrag auszuführen. Das heißt, da gibt es jemanden, der den Auftrag gibt, der das Ziel vorgibt. Und der Apostel hat das auszuführen. Und so haben wir, egal wie wir uns jetzt betiteln, haben wir, wir als Menschen einen Auftrag von Gott an Menschen auszuführen. Manchmal kann das passieren, dass das uns gegen den Strich geht, dass wir vielleicht auch, dass es unwohl ist oder uns unwohl dabei fühlen, das zu tun. Manchmal müssen wir auch den inneren Schweinehund ablegen, um Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden, aber die zu dem Auftrag gehören, den Gott uns mitgegeben hat. Und Gott traut uns das zu. Und der Paulus ist ja nicht irgendein Apostel, ist nicht irgendwie ein Bote, sondern ist der Bote von Jesus Christus. Paulus hat das Alte Testament studiert und er wusste ganz genau, wer der Messias ist. Im Alten Testament gibt es hunderte von Prophetien. Aber obwohl er Bescheid wusste, hatte er Jesus nicht als den Messias erkannt. Er wusste nicht, dass der Jesus von Nazareth der Messias ist, der im Alten Testament beschrieben worden ist. Und das wird dann deutlich, als er auf dem Weg nach Damaskus ist und die Christen verfolgt. Da hört er eine Stimme und sieht ein helles Licht. Und Paulus fragt dann, wer bist du eigentlich? Und die Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in dem Moment muss dem Paulus klar geworden sein, dass er die letzten, weiß ich nicht, vielleicht 40 Jahre oder fast 40 Jahre aufs falsche Pferd gesetzt hat. Dass das, was er meinte, erkannt zu haben, dass das gar nicht stimmte. Und dass er das Wesentliche verpasst hatte. In dem Moment ändert sich sein ganzes Leben. Wir werden nicht immer solche krassen Erlebnisse haben. Nicht jedes Mal ist so ein helles Licht, dass wir davon blind werden oder so. Aber es kommt auch in unserem Leben oder soll in unserem Leben auch zu so einem Erlebnis kommen, wo wir merken, wir brauchen Gott, wir brauchen diese Annahme von Jesus, wir brauchen die Vergebung unserer Sünden und wir brauchen auch, dass wir ein sinnvolles Leben haben und diesen Auftrag, den Gott schon in uns hineingelegt hat, auch ausführen können. Was ist mein Auftrag? Hat es ja gerade schon mal ein wenig erzählt. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Auftrag ist, auch in Gemeinde für Menschen da zu sein. Aber lange Zeit kannte ich den nicht. Aber Gott hat über Jahre das vorbereitet. Und der Lernprozess hört nicht auf, sondern der geht immer weiter. Und dann habe ich Theologie studiert und dann wusste ich aber gar nicht, wie es weitergeht. In welche Gemeinde werde ich sein? Deutschland ist groß. Oder werde ich irgendwie in die Mission gehen? Bis ich dann irgendwann mal einen Anruf bekam aus dem Harz, aus der Flambacher Mühle. Das war der Start für mich hier in den Harz. Und selbst da war mir noch nicht klar, wie lange ich hier sein soll oder was mein Auftrag hier im Harz ist. Das hat sich erst über die Jahre, die danach folgten, ergeben. Gott hat bestätigt in manchmal einen kleinen Schritt, manchmal etwas größeren, dass er einen Plan hier hat mit mir im Harz. Gott hat Türen geschlossen, andere Türen hat er wieder geöffnet. Und so im Rückblick konnte ich erkennen, dass Gott einen Plan damit hatte, dass ich hier bin, dass ich heute hier bin. Was ist dein Auftrag? Welchen Auftrag hat Gott dir gegeben? Weißt du das schon? Hast du das schon herausgefunden? Ist auf jeden Fall total interessant, das herauszufinden und diesen Weg dann zu gehen. Man muss sich mal vorstellen, Gott ist ja nicht einfach nur ein Bundeskanzler oder ein Bundespräsident, auch nicht ein Weltpräsident oder sowas, sondern der ist ja noch weit darüber hinaus. Gott ist der Schöpfer des Universums, der alles in seiner Hand hält. Unfassbar groß, unfassbar mächtig, unfassbar klug und weise. Und der hat einen Auftrag für jeden von uns. Persönlich zugeschnitten. Den Auftrag, den er für dich hat, kann kein anderer ausführen. Nur für dich. Individuell. Ist das nicht krass? Ich finde das total krass. Und das muss nicht immer irgendwas ganz Großes sein. Nicht jeder ist ein Reinhard Bonke und bekehrt Millionen von Menschen zu Jesus. Es gab mal einen Polizeibeamten in den USA, der wusste auch nicht, was Gott mit ihm vorhat. Der hat als immer seinen Dienst getan. In seiner Mittagspause ist er durch den Park spazieren gegangen und hat dann mit den Menschen, die er getroffen hat, über Jesus gesprochen. Und er dachte immer, sein Leben hätte keine Auswirkung gehabt. Viele Jahre später gab es mal eine Pastorenkonferenz und da haben die sich die Pastoren unterhalten, wie sie eigentlich Pastoren geworden sind, wie sie zu Jesus gefunden haben. Und da erzählt einer, weißt du, ich war da mal in der Stadt unterwegs, in meiner Mittagspause, und da spricht mich irgendwie so jemand an auf den Glauben. Das hat mein Leben verändert. Was? Bei dir auch? Bei mir war das genau das Gleiche. Und so gab es ganz viele Menschen, die sich einfach nur durch diesen Spaziergang in der Mittagspause bekehrt haben und sich entschieden haben, den Weg mit Jesus zu gehen und Pastor zu werden. Manchmal sehen wir das gar nicht. Oder manchmal denken wir, das ist nur so was ganz Kleines. Ne? Einfach nur mal mit Menschen reden. Aber was daraus entstehen kann, ist so was Großes. Sag niemals, dass der Auftrag ist zu klein. Oder sag auch niemals, der Auftrag ist zu groß. Wir sind nicht alle Mose, wir müssen nicht ein Volk irgendwie befreien oder sowas. Das ist ganz klar. Und Mose hat auch nicht geglaubt, dass er das tun könnte. Er hat gesagt, ich kann ja noch nicht mal richtig reden. Ich kann nur mehr sagen. Ich habe nur mit Schafen und Ziegen zu tun. Und dann soll ich zum Pharao gehen, dem damals mächtigsten Mann der Welt, Gott ohne mich. Gott hat nicht losgelassen. Ja, was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung? Was für einen Auftrag hat Gott? Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass jeder Christ den Auftrag hat, ein Zeuge zu sein, ein Zeuge für Jesus Christus. Ein Zeuge ist jemand, der redet, wenn er gefragt wird. Der berichtet von dem, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Das ist ein Zeuge. Und das Gute ist, ich bin der Pastor und arbeite auch im säkularen Beruf und manchmal spricht man ja mit Menschen und dann fragen die, ja, was hast du denn eigentlich studiert oder gelernt? Und wenn ich dann sage, ich habe Theologie studiert, dann ist gleich ein Gespräch im Gange. Was? Und dann arbeitest du hier? Wie kommt das? Hast du keine Gemeinde? Will dich keiner? Genau. Man kommt ins Gespräch, man kann über den Glauben sprechen, weil die Menschen fragen. Und so wird es auch in deinem Leben Gelegenheiten geben, wo du ein Zeuge sein kannst für Jesus und für das, was er in deinem Leben getan hat. Und wer weiß, was Gott aus diesen kleinen Begegnungen, die du dann hast, tun wird. Wie du das alles machst und was der genaue Auftrag ist, das ist erstmal gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass du bereit bist, den Schritt zu tun. Was ich gelernt habe aus diesem Vers, man kann voller Theologie sein und alles wissen. Man kann auch das gesamte Wissen haben über den Messias und trotzdem kann man, so wie Paulus, voll am Ziel vorbeilaufen. Nämlich dann, wenn man Jesus nicht erkannt hat. Und ich wünsche mir, dass wir davor verschont bleiben, dass wir aus dem Fehler von Paulus lernen können. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann hat Gott dir auch einen Auftrag gegeben, den du ausführen darfst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du es nicht schaffen könntest. Gott wird dir die richtigen Personen an die Seite stellen. Er wird dir das nötige Handwerkszeug in die Hand legen. Er wird dir die richtigen Begabungen geben, damit du das tun kannst. Hab keine Angst davor. Gott lässt dich nicht im Regen stehen. Gott ist ja nicht wie wir manchmal, dass wir einfach sagen, ja, mach einfach mal, sondern er geht mit uns. Er ist an unserer Seite. Gott möchte doch, dass wir zu diesem Ziel kommen, dass wir in diese Berufung hineinkommen, dass wir den Auftrag, den er uns gegeben hat, wirklich zur vollsten Zufriedenheit ausführen können. Das ist sein Ziel. Und wir dürfen da mitmachen. Ein großer Teil der Verantwortung liegt bei Gott und ein kleiner auch bei uns. Und da, wo das beides zusammenkommt, da können tolle Sachen passieren. Und das wünsche ich mir. Ich möchte noch beten. Ich möchte dafür beten, dass ihr das erkennt und dass ihr den Weg, den Gott mit euch hat, dass ihr den gehen könnt, leben könnt. Und wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, dann sag nicht, ich lasse mal Gras über die Sache wachsen, sondern dann sag Jesus dein Ja dazu, dass du mit ihm leben möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als Vorbild hier auf dieser Erde gelebt hast und uns gezeigt hast, wie sehr du uns liebst und was für einen großen Plan du mit uns hast. Und was für eine Ehre ist es, dass wir den Auftrag, den du angefangen hast, weitermachen dürfen, Jesus. Du hast gesagt, dass du deine Gemeinde baust, aber wir sind hier die Mitarbeiter vor Ort. Du hast die Verantwortung in unsere Hände gelegt und das wollen wir auch wirklich wahrnehmen, dem wollen wir gerecht werden. Und wir wissen, dass du die Hilfe bist, die wir brauchen. Aber auch im Kleineren, im Persönlichen. Danke dafür, Jesus, dass du so einen genialen Plan mit jedem von uns hast. Danke dafür, dass du mich gesehen hast, bevor ich da war. Und dass du schon so genaue Vorstellungen hattest von dem, was ich mal erreichen könnte. Und du hast genau das in mein Leben hineingelegt, damit ich diesen Plan auch ausführen kann. Jesus, ich bete darum, dass ich da keine Umwege nehme, sondern dass ich den Kurs auf dich halte. Und so bete ich auch für uns, dass du uns hilfst, diesen Weg zu gehen, den du für uns vorbereitet hast. Dieser Weg, der gesegnet ist. Dieser Weg, wo uns alles gelingt, wie es im Psalm 1 heißt. Jesus, ich bete darum, dass du zu unseren Herzen redest. Und da, wo wir merken, dass du uns ansprichst, dass wir dir eine Antwort geben. Danke dafür. Amen.